Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und ich habe heute ein ziemlich komplexes Thema für euch, und zwar zyklusbasiertes Training. Wie beeinflusst dein Zyklus dein Training? Das ist heute die Frage, die wir uns stellen, und dafür habe ich bei mir zu Gast Professor Dr. Daniela Klicks. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, der Podcast der DHFPG. Mein Name ist Carsten Bethäuser. Ich bin Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und ich habe heute die erste Folge zum Thema zyklusbasiertes Training für euch. Wir werden dazu drei Folgen für euch veröffentlichen, also seid gespannt, es ist für jeden was dabei. Heute gehen wir darauf ein, wie dein Zyklus dein Training beeinflusst. Bei mir zu Gast ist Professor Dr. Daniela Klicks. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, Daniela, dann würde ich doch sagen, stell dich erstmal vor. Warum bist du denn die Person, die heute mit mir über zyklusbasiertes Training spricht?
Ja, ich bin Sportwissenschaftlerin, selber jahrelang oder ich möchte schon fast sagen jahrzehntelange Ausdauersportlerin, auf unterschiedlichen Distanzen und Disziplinen unterwegs, unter anderem halt begonnen mit Marathon, dann gewechselt zum Triathlon, jetzt in den letzten Jahren auch auf Marschleistung, 100 Kilometer, gewechselt und ich sag mal gerade in dem Kontext, man plant einen Wettkampf, man trainiert über ein Jahr auch teils darauf hin und das Ganze versucht man natürlich oder habe ich auch auf jeden Fall versucht mit dem Zyklus zu steuern, weil gerade an dem Tag X, wo der Wettkampf ist und man dann feststellt, oh genau jetzt habe ich meine Menstruation, das ist mal für einen Triathleten relativ ungünstig vom Zeitpunkt, wenn dann vielleicht auch die Monatsblutung recht stark ist. Und das versucht man halt zu timen und auch Wettkämpfe dann so zu legen, dass der Zyklus in der Regel nicht den Wettkampf beeinflusst, oder auch zumindest nicht ungünstig beeinflusst. Gerade bei so langen Wettkämpfen, wo man einfach auch seine Leistung abrufen möchte.
Ja, und du hast in der Vergangenheit, ich glaube, so wurden wir auch auf dich aufmerksam, auch Vorträge dazu schon gehalten.
Genau, ich habe 2024 auf der FIBO einen Vortrag zu zyklusbasierten Training gehalten, um dort auch mal die Komplexität aufgezeigt, weil wir reden ja sowohl vom Menstruationszyklus, das ist ein Zyklus an sich, und wir reden auf der anderen Seite aber auch von einem Trainingssteuerungsprozess oder den Trainingsprozess, also zwei Prozesse, die wir hier miteinander idealerweise matchen wollen, und beide für sich genommen sind schon komplex, aber das Ganze dann zusammenzuführen, birgt schon Herausforderungen beziehungsweise ja eine hohe Professionalität auch von Seiten des Trainers.
Wir versuchen schon länger einen Podcast zu diesem Thema jetzt aufzunehmen. Das ist immer so ein bisschen an den Leistungssportlern gescheitert, die wir eigentlich einladen wollten. Wir haben aber auf dem Schirm, dass das Thema in der letzten Zeit durchaus gehypt wurde. Also es war immer mal wieder auf Social Media zu sehen, auch von Sportlerinnen der deutschen Frauennationalmannschaft und so weiter. Also sehr viele berichten darüber. Warum ist das Thema denn so relevant?
Es berichten viele darüber, und vielleicht auch, wenn ich kurz auf diese Problematik eingehen darf, warum wir jetzt keine dritte Person oder keine Sportlerin gefunden haben, die sich auch bereit erklärt hätte, mit dies oder auf das Thema einzugehen. Ich glaube, es ist immer noch so, dass viele das Thema als sehr relevant für ihren Leistungsprozess sehen, für ihre Entwicklung sehen, aber sehr ungerne darüber sprechen. Und das ist auch ein Punkt, den man im Trainingsprozess damit berücksichtigen muss. Der Trainer kann halt nur so gut Maßnahmen auf die Frau abstimmen, insofern die Frau auch offen ist und über ihren Zyklus, Symptomatiken spricht und auch eine Rückmeldung gibt einfach, heute bin ich leistungsfähig oder heute geht vielleicht diese Trainingseinheit, die du geplant hast, für mich nicht wirklich gut. Diese Offenheit, auf der einen Seite ist es gefordert, weil ich denke, es liegt mit daran, dass die Frauen immer mehr auch Emanzipation einfordern, Gleichberechtigung, ähnlich leistungsorientiert sind auch wie Männer, und dass das deshalb ein Thema ist, was immer mehr en vogue ist, was man diskutieren, besprechen möchte, wo man versuchen möchte, auch sehr seine Leistung ja weiter zu optimieren. Und man merkt halt einfach, okay, Frauen ticken da tatsächlich anders als Männer. Ich habe einen Artikel gelesen von der Kollegin, die hat ganz einfach damit auch begonnen. Frauen und Männer ticken unterschiedlich. Männer haben einen Eintageszyklus, Frauen haben im Durchschnitt einen 28-Tage-Zyklus. Und jeder Tag ist dort anders. Und das zeichnet jetzt schon so ein Stück weit auch die Komplexität dieses Themas auch ab. Und wie gesagt, es hängt immer auch damit zusammen, wie offen ist die Frau, wie offen geht die Frau mit ihrem Zyklus, mit den Symptomatiken um und wie kann der Trainer darauf reagieren und das auch wieder umsetzen.
Ist das deswegen vielleicht auch jetzt gerade immer ein größeres Thema in den letzten Monaten und Jahren, weil Frauen endlich anfangen, offener damit umzugehen? Oder wurde das früher einfach nur nicht erforscht?
Sowohl als auch. Also Frauen sind lange Jahre oder auch wahrscheinlich auch Jahrzehnte in der Forschung nicht wirklich berücksichtigt worden, aufgrund der biologischen Komplexität. Männer sind da ja deutlich einfacher, was nicht despektierlich sein soll, sondern halt, wenn man forscht, dann möchte man ja Aussagen für die Allgemeinheit treffen können. Und wenn jeder Zyklus für sich schon unterschiedlich ist, jedes Individuum für sich unterschiedlich ist, wie soll man da gewährleisten können, dass man dann wiederum Aussagen für die Allgemeinheit trifft. Deswegen ist in der Forschung ist grundsätzlich lange Jahre der Mann der Proband Nummer eins gewesen. Und warum es jetzt auch in den Mittelpunkt gerät, ist es halt einfach auch nicht nur das Thema Training, was besonders relevant ist, sondern auch das Thema Gesundheit, also Frauengesundheit. Auch hier muss man sagen, sind lange Jahre halt einfach die Empfehlungen, gerade in Medikamentation, von Männern abgeleitet worden und praktisch eins zu eins auch für Frauen übertragen worden, was sich nach und nach auch zeigt, dass das gar nicht sinnvoll ist. Und deswegen rücken sowohl Training als auch Gesundheit immer mehr auch in den Fokus. Wie wird mit Frauen umgegangen, um genau die Spezifika auch berücksichtigen zu können. Und neben dem, dass das sicherlich ein Treiber ist, denke ich auch einfach die Gleichberechtigung oder auch, dass wir ja gesetzlich verankert haben, eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und wir sehen es ja auch gerade im Sport. Nehmen wir die Fußball-Bundesliga. Lange Jahre ist sie überhaupt nicht übertragen worden. Jetzt wird sie übertragen. Jetzt haben wir zu den besten Sendezeiten auch die Frauen. Früher haben sie nur in kleinen Stadien gespielt. Jetzt spielen sie in den großen Stadien, wo die Möglichkeit auch besteht, dass man als Zuschauer am Spiel teilhaben kann. Also eine ganz andere öffentliche Wirksamkeit von Frauensport. Nehmen wir die Olympischen Spiele im letzten Jahr in Paris. Da gab es erstmalig eine Regelung, dass gleich großer Anteil an Männern und Frauen bei den Athleten vertreten sein sollte. Also ich denke, auch das ist ein Treiber dafür, dass man hier gesetzlich auch verankert, Frauen gleichberechtigt zu Männern zu behandeln. Und dann kommt natürlich auch das in den Fokus, dass man jetzt auch die Frauen spezifisch trainieren möchte, dass sie eben Leistung abrufen möchten.
Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben schon sehr viel geredet. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Männer verloren. Hört euch das Thema ruhig auch mal an. Bleibt am Ball. Es ist wirklich sehr interessant und wir kommen auch noch auf ein paar Themen ein, die vielleicht den Mann betreffen. Schauen wir mal. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, was ihr jetzt die nächsten Minuten hört. Wir gehen jetzt erstmal drauf ein. Eben habe ich ja schon die Frage gestellt, warum ist das Thema relevant, was man überhaupt darunter versteht, zyklusbasiertes Training, was das bedeutet, was die Vorteile davon sind. Vielleicht gerade für euch Männer gehen wir nochmal drauf ein, was ist überhaupt der Zyklus? Was passiert da im Körper? Welche Hormone werden ausgeschüttet? Was gibt es zu wissen und zu beachten? Dann haben wir noch einen Teil, wo wir konkret auf die Umsetzung im Training eingehen. Wie kann ich mir den Zyklus zunutze machen? Und auf die Herausforderungen im Alltag. Das soll es auch in dieser Folge gewesen sein. In den nächsten zwei hören wir dann nochmal im Detail, wie sieht ein Trainingsplan aus? Und schauen uns nochmal die Hormone im Detail an. Jetzt machen wir weiter. Daniela, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wir gehen jetzt mal auf den Teil der Frage 1 nochmal ein, warum das Thema so relevant ist. Und zwar, welche Vorteile es bringen kann, den Zyklus beim Training zu berücksichtigen. Was würdest du denn sagen? Welchen Vorteil haben Frauen, wenn man den Zyklus in das Training einbaut, auch zeitlich einbaut?
Genau, wenn wir von der zeitlichen Einordnung sprechen, muss man ja immer bedenken, von den Klientel, die wir im Training betreuen, ist es ja mit Masse ambitionierte Sportlerinnen, Freizeitsportlerinnen, die berufstätig sind, die also auch unterschiedliche Rollen einnehmen, ob es Mutter, berufstätige Arbeitnehmerinnen sind und dann halt auch noch ihrem Hobby, dem Sport nachgehen, dass man das halt, wenn möglich, auch ökonomisiert. Und dort ist es natürlich dann auch relevant zu betrachten. Zyklus bedeutet, ich bin nicht an jedem Tag gleich leistungsfähig, sei es körperlich, aber auch geistig oder mental die Bereitschaft, an einem Tag trainieren zu wollen. Sicherlich können das alle Frauen nachvollziehen, allein auch wenn man jetzt nicht die unterschiedlichen Phasen benennen könnte. Man weiß aber, ich fühle mich an gewissen Tagen im Zyklus einfach müde. Der innere Schweinehund ist deutlich größer. Und an anderen Tagen könnte ich Bäume ausreißen und bin energiegeladen. Und wenn man das berücksichtigt, und das würde man mit einem zyklusbasierten Training halt auch berücksichtigen, diese Phasen, wo man körperlich und mental deutlich leistungsfähiger ist, das dann auch ins Training zu übertragen. Und umgekehrt halt an Tagen, wo ich merke, nee, heute geht es einfach nicht, das dann auch zu berücksichtigen, weil auch gerade im Trainingsprozess sprechen wir darüber ja, dass wir optimal belasten wollen, dass wir Trainingsprinzipien umsetzen, also Belastung und Erholung als Stichwort. Und wenn ich dann halt weiß, okay, ich habe eine Phase in meinem Zyklus, wo ich müde bin oder eher Leistung oder die Leistungsbereitschaft nicht gegeben ist, dann versuche ich das zu deckeln mit dem Trainingsprozess und zu sagen, okay, auch im Trainingsprozess gibt es ja Phasen, wo wir auf Regeneration setzen. Und beides zu kombinieren und abzupassen aufeinander, würde dann auch wieder einem ökonomischen Vorgehen entsprechen, was die Frau auf der einen Seite natürlich dann in ihrem Alltag entlastet, aber auf der anderen Seite auch ihre Leistungsfähigkeit, worauf wir ja hinaus wollen, fördern würde.
Ja, sehr interessant. Bevor wir da im Detail jetzt gleich drauf eingehen, wie eben angesprochen, jetzt nochmal allgemein zum Zyklus. Was passiert denn überhaupt im Körper während des Menstruationszyklus, hormonell und körperlich?
Also vielleicht wenn wir mal ganz grundsätzlich die Basics aufzeigen. Der Menstruationszyklus der Frau oder in den reproduktiven Jahren der Frau haben wir einen monatlich wiederkehrenden Zyklus. Dieser ist im Durchschnitt 28 Tage. Durchschnittlich heißt, es kann davon auch Abweichungen geben. Also wir reden hier von zwischen 21 Tagen bis durchaus 35 Tage und in der Regel 28 Tage. Und das zeigt schon zum einen, jeder Zyklus ist an sich unterschiedlich von seiner Länge. Aber nicht nur die Länge ist entscheidend, sondern, wie du es auch richtig ansprachst, innerhalb des Zykluses spielen unterschiedliche Hormone eine Rolle. Es ist relativ komplex mit Rückkopplungsmechanismen und von daher kann man dann auch erstmal, um es wieder abstrakter und allgemeiner zu halten, sagen, okay, wir können zwischen 2 bis 4 Phasen differenzieren, das ist je nach Autor unterschiedlich. 2 Phasen, in dem Fall halt einmal die Follikelphase, das sind circa die ersten 14 Tage und die Lutealphase, das sind die Woche 3 bis 4. Und ein Zyklus, wenn man es tracken möchte, dann beginnt der Zyklus immer mit der Menstruationsblutung, also mit dem Einsetzen der Blutung. Das ist praktisch der Tag 1, den man zählt. Innerhalb dieser ersten Phase der Menstruation kommt es zum Abbau der Gebärmutterschleimhaut. Heißt, es hat im vorherigen Zyklus nicht zu einer befruchteten Eizelle und zu einer Einnistung der Eizelle geführt und dementsprechend setzt der Körper wieder auf Null. Die Hormone sind fast auf einem Null-Level, also sowohl Östrogen als auch Progesteron. Die Monatsblutung setzt ein, die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut. Das kann auch je nach Frau unterschiedlich lang sein, zwischen 5 bis vielleicht halt 7 Tage, auch mit unterschiedlichen Blutungsstärken. Und gerade in den ersten Tagen der Menstruation sind viele Frauen häufig nicht ganz so leistungsfähig, hängt unter anderem auch mit der Blutungsstärke ab, weil dort dann einfach halt ja die Leistungsfähigkeit herabgesetzt wird. Mit Herabfallen des Hormonstatuses setzt aber auch gleichzeitig in der Hirnanhangsdrüse praktisch die Produktion von follikelstimulierenden Hormonen frei. Und diese wiederum führen dann im Weiteren dazu in der Follikelphase, dass Follikel gebildet werden. Also an den Eierstöcken werden Follikel gebildet, 40 bis 100 Stück. Diese sind wiederum dann diejenigen auch, wo dann eine neue Eizelle heranreift. Mit der Zunahme der Follikel wiederum kommt es zu einer Stimulierung und Produktion von Östrogen, also dem weiblichen Geschlechtshormon. Dieses weibliche Geschlechtshormon wiederum führt dann auch mit zur Heranreifung, sowohl auf der einen Seite der Eizelle, aber auch die Gebärmutterschleimhaut wird wieder neu aufgebaut. Der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, der dient ja dazu, dass sich dann eine Eizelle auch möglicherweise einnisten kann. So um den 14. Tag herum erfolgt dann der Eisprung und innerhalb von 12 bis 24 Stunden wandert diese Eizelle von den Eistöcken wiederum Richtung Gebärmutter. Und auch hier sieht man wieder so ein Fenster, 12 bis 24 Stunden, ist jetzt kein großes Zeitfenster. Und auch wenn wir sagen, so um den 14. Tag, zeigt das auch wieder die Individualität dieses Zykluses, jeden Monat praktisch zwar wiederkehrend, aber doch auch zeitlich mit leichten Unterschieden. Die Natur ist da auch sehr tricky. Es geht ja darum, dass wir uns fortpflanzen wollen und es kommt dann in dieser Phase, gerade um den
Eisprung auch dazu, dass wir Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, bilden. Das liegt vorrangig, wenn wir wieder auf die Fortpflanzung eingehen, dass die Libido der Frau gesteigert werden soll. Also, dass man möglichst halt auch Lust auf den Geschlechtsverkehr hat. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, wenn wir abgesehen vom Menstruationszyklus ausgehen, dass gerade das Testosteron im Trainingskontext und insbesondere im Krafttraining für uns auch eine wichtige Rolle spielt. Nochmal zurückkommt auf den Menstruationszyklus. Wir sind also jetzt de facto bei der Hälfte des Menstruationszyklus angekommen. Die zweite Hälfte, die Lutealphase, die beginnt praktisch dann auch mit dem Eisprung. Was ist da besonders hervorzuheben? Es kommt jetzt zur Produktion des Progesteron, ist ein weiteres Hormon. Dieses Hormon sorgt dafür sowohl, dass die Gebärmutterschleimhaut weiter aufgebaut wird, aber auch aufgelockert wird, sodass wirklich die idealsten Bedingungen für eine Einnistung einer befruchteten Eizelle erfolgen kann. Das Progesteron sorgt auch dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut gehalten wird. Wir sind also in einer Phase, wo sowohl Östrogen als auch Progesteron, also zwei Hormone, recht hoch vorliegen. Und in Bezug auf die Fortpflanzung wirkt das Progesteron eher beruhigend. Also es macht, ich möchte nicht sagen schläfrig, aber schon setzt es die Voraussetzung dafür, dass wir praktisch uns fortpflanzen können. Und das könnte dann wiederum auch die Phase sein, wo Frauen eher auch mental sagen, oh, ich fühle mich jetzt nicht leistungsfähig. Der innere Schweinehund ist vielleicht dann ein Stück weit größer oder die Trägheit, doch lieber auf der Couch zu verbleiben, als ins Training zu gehen, deutlich ausgeprägter. Ja. Weil man immer ja sehen muss, okay, der Zyklus ist vorrangig oder primär da für die Fortpflanzung.
Ich verstehe so langsam, wo die Reise hingeht. wir haben hormonelle Schwankungen, das haben wir jetzt verstanden. Wir haben teilweise Testosteronausschüttung. Das wäre dann ja auch bedingt für den Kraftsport vorteilhaft in dem Moment. Jetzt gehen wir gleich mal drauf ein, wie denn so eine Umsetzung im Training aussehen würde. Aber vorher gehen wir noch drauf ein, was diese hormonellen Schwankungen eigentlich alles beeinflussen können. Es gibt verschiedene Typen von Training. Es gibt Krafttraining, es gibt Ausdauertraining, es gibt auch die Regeneration oder zum Beispiel ruhigere Sportarten wie Yoga. Wie beeinflussen denn diese hormonellen Schwankungen die jeweilige Art von Training?
Von der Wirkweise der Hormone und wie sich der Zyklus darstellt, kann man ableiten, dass insbesondere in dieser ersten Phase ein Training, insbesondere der Kraft, zielführender sein könnte als in der zweiten, in der Lutealphase. Was man auch feststellen konnte, und das sieht man auch in den Medien immer wieder oder hört man in den Medien auch, dass gerade insbesondere Fußballerspielerinnen häufig einen Kreuzbandriss erleiden, dass man dort auch weiß, okay, die Steifigkeit der Bänder ist nicht in jeder Phase gleich gegeben. Aber auch dort sind die Aussagen derzeit noch sehr heterogen, dass man dort eigentlich weitere Studien, aber auch Erfahrungen aus der Trainingspraxis sammeln muss, um hier wirklich dann die Wichtigkeit auch wiederum der Trainingssteuerung, eine optimale Belastung, keine Überbelastung zu forcieren, durchführt.
Ja, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich sag mal, einen gewissen Teil Training hat man ja kontinuierlich. Den gibt man ja nicht einfach auf. Man merkt, okay, ich bin jetzt an einem Tag schwächer, ich bin an einem Tag stärker, das kennen wir alle. Wenn wir jetzt das Ganze auf den Zyklus runterbrechen, würdest du dann sagen, dass man wirklich in den gewissen Phasen auch ein gewisses Training hat? Oder würdest du sagen, dass man ein gewisses Grundtraining doch immer gleichmäßig durchzieht, nur eben on top noch was aus der Phase mitnimmt?
Wir müssen ja differenzieren als Sportwissenschaftler oder als Trainer. Wir möchten ja ein kontinuierliches Training, also ein fortwährendes Training, ohne dass wir Unterbrechungen haben, also längere Unterbrechungen von mehreren Wochen. Das planen wir so, dass wir einen Kunden langfristig im Trainingsprozess halten. Und innerhalb dieses langfristigen Prozesses setzen wir Trainingsprinzipien ein, womit wir Belastung steuern wollen, Belastungsdosierung steuern wollen. Und diese Belastungssteuerung wiederum, die können wir matchen mit dem Zyklus, sodass es, wenn möglich, überhaupt gar nicht zu Unterbrechungen kommt oder wenn, dann zu gezielten und gewollten Unterbrechungen. Und wenn wir halt wissen, okay, dass wir in einzelnen Zyklusphasen vielleicht weniger leistungsfähig sind, dann kann ich als Trainer gezielt regenerative Maßnahmen einplanen. Was ich jetzt nicht pauschal empfehlen würde, wäre zu sagen, in der beispielsweise dritten, vierten Woche, also in der Lutealphase, wo wir vielleicht mental weniger leistungsfähig sein können, dass man da grundsätzlich nur ein aerobes Training durchführt oder grundsätzlich nur ein Kraftausdauertraining. Also so pauschale Aussagen würde ich nicht treffen, auch als Trainer nicht treffen, sondern es geht immer um ein ja hoch individualisiertes Training. Und dort muss man sowohl auf die Ziele, auf die Konstitution der Kundin eingehen, aber halt auch auf ihre ja zyklusbedingten Veränderungen, sowohl körperlicher Art als auch mentaler Art. Als Beispiel, gerade in der zweiten Phase kommt es auch zu Wassereinlagerungen. Also viele Frauen merken das mit, dass die Brüste anschwellen, dass es zu Wassereinlagerungen kommt. Das finden manche Frauen sehr unangenehm, diesen Spannungsschmerz oder auch einfach dieses subjektive Unwohlsein, dass sich im Körper gerade was verändert hat. Und das kann auch dazu führen, dass die Kundin dann sagt, du, heute, ich möchte gar nicht ins Training kommen, ich fühle mich nicht wohl. Das ist gut, wenn sie das anspricht und wenn es auch so offen ist, weil das kann man dann wiederum berücksichtigen. Dann kann ich als Trainer auch sagen, okay, dann schieben wir eine Einheit, die ich für heute geplant hatte oder die in deinem Mikroplan, also im Wochenplan steht, auf einen Tag oder zwei Tage später, wenn die Symptomatiken nachlassen. Und das meine ich, zyklusbasiertes Training muss hoch individualisiert sein, weil zwei Prozesse miteinander gematcht werden müssen.
Ja, also ich merke schon, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass man A, eine Person hat, die sich damit auskennt, B, das Ganze trackt und zwar auf Dauer und dann auch nicht mit gefährlichem Halbwissen daran geht. Du hast gerade gesagt, man kann das nicht pauschalisieren und jetzt hören uns ja nicht nur Leistungssportler zu, uns hören gerade auch Hobbysportler zu. Es hat ja nicht jeder einen persönlichen Trainer, sondern vielleicht auch nur den Coach im Fitnessstudio, der einem jedes halbe Jahr einen neuen Plan macht. Wie könnte man als Hobbysportlerin an das Thema rangehen?
Ja, also zunächst einmal, ich habe den Eindruck, dass insbesondere Hobbysportler viel, viel bewusster auch mit ihrem Körper umgehen, weil sie ja freiwillig ins Training kommen, weil sie was für sich machen. Und über den Trainingsprozess lernt man ja schon viel über den eigenen Körper. Man nimmt ihn teils bewusster wahr. Man weiß ab einer gewissen Zeitlänge des Trainings ja auch selber, wie man auf einzelne Trainingseinheiten reagiert, ob man dann am nächsten Tag deutlich ermüdet ist, ob man die Einheit besser wegschaltet. Also dieses Körpergefühl, das entwickelt sich ja über den Trainingsprozess. Und wenn man dann, und das ist häufig auch bei Frauen zu beobachten, dass sie sich nicht nur mit ihrem Körper und dem Training beschäftigen, sondern dann halt auch mit dem Zyklus. Und was da helfen kann, sind unterschiedliche Apps. Also gerade diejenigen, viel und regelmäßig trainieren, die haben in der Regel auch solche unterstützenden Elemente. Sei es, dass man Fitness-Tracker, es gibt ja zahlreiche im Markt verfügbare Produkte, die Gesundheitsdaten erfassen. Und ich bin damals drauf gekommen, weil meine App mir das auch angeboten hat und angezeigt hat, oh, du bist heute im ersten Tag, du bist im zweiten Tag. Und dann kamen gleichzeitig da auch Empfehlungen. Da bin ich dann auch neugierig drauf geworden, habe da mal so gelesen, welche Empfehlung schlägt mir denn jetzt meine App hier vor. Und diese Empfehlung, und das fand ich kurios zu sehen, ging von sowohl, heute solltest du ruhig agieren, heute solltest du mehr kohlenhydratlastig essen, also Ernährungsempfehlung, aber auch Bewegungsempfehlung, aber nicht wirklich hinterlegt, warum soll ich denn heute ruhiger machen? Und summa summarum halt auch wieder eine pauschale Empfehlung. Ich kann tatsächlich meinen Zyklus von Tag 1 mit Beginn der Blutung mittracken und Symptome, die ich da spüre, in Real Life festhalten. Und im Nachgang dann auch auswerten, sodass ich dann, wenn ich das über einen längeren Zeitraum durchführe, weiß, okay, beispielsweise am ersten Tag oder am zweiten Tag meiner Monatsblutung, die ist relativ stark, da fühle ich mich nicht so gut, da habe ich auch nicht die Power. Dort versuche ich dann vielleicht eine Ausdauereinheit reinzuplanen oder das, was mir auch hilft, vielleicht mit Symptomatiken wie vielleicht auch verstärkte Unterleibskrämpfe besser zurechtzukommen. Und das macht man halt über den gesamten Zyklus, dass man das sowohl erfasst, aber auch mit dieser Erfassung vor allen Dingen, ich sag mal so, Erinnerungsverzerrungen vermeidet, weil am Ende, wenn die Krämpfe vielleicht nachlassen oder die Symptomatiken des Zyklus so ein Stück weit nachlassen, dann hat man das auch wieder vergessen. Man geht ins Training und wenn der Trainer dann fragen würde, und wie geht's dir heute, wie hast du das Training verkraftet, dann wird man wahrscheinlich antworten, ja, alles super, passt, weil man es einfach dann nicht mehr für so relevant hält. Und wenn ich das aber mitgeträgt habe in Real Life, sowohl wie der Zyklus mich in meinem Training beeinflusst hat, aber auch vielleicht auch im Alltag, dass ich vielleicht bei der Arbeit auch nicht ganz so produktiv war, eher vielleicht auch müde, dann kann ich da auch Rückschlüsse ziehen, wiederum wie ich sowohl das Training steuern kann, aber auch vielleicht im Alltag mich ein Stück weit rausnehme oder halt auch besser einbringen kann. Und da können diese Apps und man sagt da auch ambulante Assessments halt durchaus helfen. Und wenn ich dann nochmal zurückkomme auf das Training, selbiges müsste ich natürlich auch mit dem Trainingsprozess machen. Also auf der einen Seite meinen Zyklus tracken mit den Symptomatiken, die an den unterschiedlichen Tagen auftreten, als auch den Trainingsprozess, also beispielsweise, wie viel Gewicht war ich in der Lage, konzentrisch zu überwinden? War es das, was vorgegeben war? Konnte ich nur weniger konzentrisch überwinden? Selbiges Wattleistung im Ausdauerbereich. War es mir möglich, eine gewisse Wattleistung zu treten oder eben auch nicht? So, dass man dann ein sehr gutes, also neben dem guten Körpergefühl, das Ganze aber auch nochmal mehr oder weniger objektiviert hat, indem man es erfasst und so auswerten kann und dann Rückschlüsse für die Trainingspraxis erzielen kann. Okay, wie gestalte ich zukünftig mein Training?
Ja, und jetzt hören uns bestimmt auch noch ein paar Trainer zu, beziehungsweise natürlich auch Hobbysportler, die sich jetzt vielleicht gerne noch umfassender informieren wollen. Hast du vielleicht Empfehlungen für mich, wie man sich weiter in das Thema einarbeiten, einlesen kann? Gibt es gute YouTube-Videos, die du empfehlen kannst? Wie würdest du sagen, soll ich an die Sache herangehen, wenn ich mich hier fortbilden möchte in dem Bereich?
Also tatsächlich der Markt an Fortbildungsmaßnahmen oder ich sag mal professionellen Fortbildungsmaßnahmen wie Lehrgänge über die BSA beispielsweise, die sind noch eher selten. Da wird mir jetzt auch spontan kein einziger Anbieter einfallen, der sich hier schon auf Frauenfitness, Frauengesundheit spezialisiert hat. YouTube, das sage ich auch meinen Studierenden immer, mit Vorsicht zu genießen. Es gibt viele Experten, die meinen, dass sie sich als Experten ausgeben. Wenn man da aber selber dann kein Wissen oder vielleicht gefährliches Halbwissen ist, ist man vielleicht auch nicht in der Lage, das genau zu beurteilen. Wer ist denn hier ein vermeintlicher Experte und wer sagt tatsächlich auch korrekte Dinge? Von daher würde ich von YouTube eigentlich auch eher Abstand nehmen. Aber was kann man nun tun, um sich dort weiter einzuarbeiten? Auch da verweise ich grundsätzlich immer erstmal auf Lehrbücher, um auf der einen Seite zu sagen, okay, ich arbeite mich in die Physiologie im Speziellen der Frau ein. Also lese nochmal nach, was ist der Zyklus, was sind die unterschiedlichen Phasen, welche Symptomatiken können auftreten, zu welchem Zeitpunkt, um hier handlungssicher zu werden, weil das ist ja auch das, was wir wiederum tracken, welche Symptome wann an welchem Tag war und versuche das ja mit dem Trainingsprozess zu matchen. Also von daher durchaus Physiologie erstmal die Grundlage zu schaffen, dort sicher zu werden. Wenn man dann die Möglichkeit hat, auch an wissenschaftliche Studien ranzugehen, dort halt tatsächlich auch einfach eine Recherche durchzuführen, zyklusbasiertes Training, Menstruation und dort die wissenschaftliche Studienlage zu recherchieren und zu lesen, was ist im Kontext des Trainings bereits bekannt, welche Erkenntnisse hat man und diese Erkenntnisse dann auch wiederum seiner Kundin mitzuteilen. Okay, es gibt Studien, die sind in ihrer Aussage aber deutlich heterogen, aber erste Erkenntnisse weisen beispielsweise darauf hin. Und so zeigt man ja, dass man sich mit dem Thema befasst. Und vor allen Dingen, dass man sich auch mit mehr oder minder validen Studien beschäftigt.
Kannst du mir im Nachgang noch ein paar Studien oder Fachbücher zusenden, die ich vielleicht in die Shownotes packen kann für unsere Zuhörer?
Bestimmt.
Dann mache ich das. Also, wer sich mehr dafür interessiert, schaut in die Shownotes rein. Ich verlinke euch Bücher oder Studien und dann könnt ihr euch informieren und weiterbilden. Immer ganz wichtig. Zum nächsten Punkt, das sind die Herausforderungen im Alltag. Und da habe ich jetzt erstmal die Frage, was ist denn, wenn der Zyklus unregelmäßig ist oder hormonell beeinflusst wird, zum Beispiel durch die Pille?
Die Herausforderung eines unregelmäßigen Zyklus, es kann ja unterschiedliche Ursachen haben, halt, dass man im Alltag Stress hat, sei es berufsbedingter Stress, vielleicht auch familiär. Wir wissen ja alle, dass wir in unterschiedlichen Systemen agieren oder auch unterschiedliche Rollen einnehmen und dass die uns auch unterschiedlich beanspruchen und das kann unter anderem ja auch Auswirkungen auf den Zyklus haben. Was das für uns dann wieder als Herausforderung darbietet, Ein Zyklus kann von 21 bis 35 Tage durchaus die gesamte Range nutzen und dementsprechend verschiebt sich dann aber auch jeweils wieder die Hormone, die im Zyklus zum Tragen kommen und ihre Wirkung sowohl im Zyklus für die Fortpflanzung bewirken, aber auch ja für im anderen Bereichen beispielsweise auch des Stoffwechsels agieren und das macht es dann schwierig und deswegen auch wieder die Individualisierung. Ich muss genau sowas erfassen, wann weicht der Zyklus ab und das ist halt auch spannend wiederum im Zusammenwirken mit der Frau, wenn man sagt, okay, irgendwann in der Pubertät habe ich erstmalig meinen Zyklus, da ist er noch unregelmäßig, also 12, 13 Jahre im Zeitraum, wo der Zyklus erstmalig einsetzt, dann ist er noch relativ unregelmäßig, es pendelt sich ein, irgendwo bei um an die 20, was aber auch wieder von Frau zu Frau unterschiedlich ist, bin ich in einer Phase des Lebens, wo der Zyklus relativ regelmäßig ist und dann wissen wir auch, kommt ja irgendwann auch die zweite Lebenshälfte, die Umstellung des Körpers, des Zykluses auf in Richtung Menopause, also auch da wird der Zyklus wieder unregelmäßig und auch das wiederum bedingt erstmal, dass ich mir dessen bewusst werde, dessen Trecke und versuche dann anhand der Symptomatiken halt auch das Training mitzusteuern, dass ich halt wirklich dann auch beste Leistung bringe, wann ich körperlich, aber auch mental bereit dazu bin.
Trainer, würdest du eher sagen, okay, die halten sich da lieber mal hinterm Berg und warten, bis die Sportlerin auf sie zukommt? Oder würdest du sagen, dass Trainer da mittlerweile auch schon offener sind für das Thema und selber ansprechen?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Frau ist diejenige, die den ersten Schritt machen muss. Sie muss offen über die Thematik sprechen wollen und sich demzufolge auch wenn es ein männlicher Trainer ist, dem Trainer gegenüber öffnen. Aus der männlichen Perspektive oder aus der Trainerperspektive ist meine Beobachtung, dass immer mehr auch Männer sich für dieses Thema interessieren, dem Ganzen sehr, sehr offen gegenüber sind und das wahrscheinlich auch begrüßen würden, wenn die Frau ihrerseits diese Thematik einfach auch anspricht. Warum sage ich, dass ich das mehr wahrnehme? Also beispielsweise viele Studierende, auch männliche Studierende, widmen sich mittlerweile diesem Thema und setzen sich mit dem Thema auseinander für die Kundinnen.
Ja, also wäre doch eigentlich ein Aufruf ganz gut. Ja. Liebe Sportlerinnen, traut euch, sprecht euren Trainer darauf an. Es kann sich auf jeden Fall lohnen. Jetzt kommen wir schon gegen Ende von Folge Nummer 1 unseres Podcasts. Nochmal, um das Ganze zusammenzufassen. Was sind die drei wichtigsten Tipps für dich für den Einstieg in zyklusbasiertes Training?
Tipp 1, offen damit umgehen, darüber sprechen wollen. Tipp 2, achtsam mit sich selbst zu sein. Körperveränderungen wahrzunehmen und Tipp 3, diese dann zu dokumentieren.
Und würdest du sagen, der ganze Aufwand lohnt sich?
Ja, also muss ich aus Überzeugung ja auch sagen, weil sonst müssten wir es gar nicht durchführen. Nein, aber im Ernst, es ist ein hochkomplexes Thema und wenn ich mich damit befasse, bringt ein halbgarnes Vorgehen nichts. Also es ist aufwendig, man muss wirklich alles erfassen und dann auch halt interpretieren können. Interpretieren aufgrund physiologischer Kenntnisse, die man hat oder die man sich dann erwirbt und das Ganze dann aber auch auf trainingswissenschaftliche Erkenntnisse, also auf die Trainingslehre übertragen können. Und das sind beides für sich genommen schon zwei komplexe Handlungsfelder. Und wenn ich dort nur halbgaren rangehe, dann kann ich es auch sein lassen. Aber ja, wenn man das denn macht und sich dieser Komplexität stellt, kann es nicht nur eine Leistungssteigerung bringen, sondern auch super spannend. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir als Trainer möchten. Wir möchten für unsere Kundin oder auch grundsätzlich für den Kunden mit ihm gemeinsam, mit ihr gemeinsam die Ziele erreichen, die sie sich setzen. Und wenn wir den Prozess optimieren können, dann ist das der ein möglicher Ansatzpunkt.
Nehme ich doch mal als wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, hört euch gerne auch die nächsten zwei Folgen an. Die werden auch spannend und die gehen mehr ins Detail. Schaut euch die Shownotes an. Ich packe alle Infos zu diesem Podcast nochmal rein. Und dann verabschiede ich für heute die Daniela. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank.
Seid auch das nächste Mal nochmal dabei bei Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG. Die nächsten zwei Folgen werden sich auch nochmal mit diesem Thema zyklusbasiertes Training befassen. Das wird auch nochmal spannend. Hört gerne nochmal rein.